Hungry Minds.
Eine Generation, die fordert.
Mit Journalistin Ronja Ebeling
und Sozialforscher Kilian Hampel.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hungry Minds. Wir zeichnen auf am 11. April 2025 und mir zugeschaltet ist Kilian. Hi, hi, hi.
Hallo Ronja, na, wie geht's dir?
Ey, es war so eine wilde Woche. Wir haben uns ja hin und her geschrieben, worüber wollen wir heute eigentlich sprechen, ne? Mhm. Zuerst hatte ich irgendwie den Börsencrash im Kopf, gerade auch was das für jüngere Anleger und Anlegerinnen bedeutet, weil auch natürlich unser Aktienportfolio oder unsere Depots jeweils runtergekracht sind.
Hast du mal reingeschaut? Traust du dich überhaupt noch reinzugucken?
Ja, doch, das schon. Aber ich traue mich reinzugucken, weil ich jetzt sowieso keine Zockerin bin in dem Sinne.
Ja.
Und deswegen, alles, was da passiert, macht mich sowieso nicht in dem Sinne nervös, weil ich da immer so sehr sicher spiele, sagen wir so.
Verstehe ich, aber trotzdem macht's gut. Laune macht's auch nicht, ne?
Nee, das nicht. Das nicht. Aber trotzdem, weißt du, ich hab mir trotzdem einen Aussteigerplan überlegt diese Woche.
Okay.
Für den Fall der Fälle, dass das alles zu wild wird. Und zwar habe ich in Oldenburg in Niedersachsen einen Tiergnadenhof entdeckt.
Oh.
Pferde und Esel werden dort gehalten. Und dieser Hof wird aktuell, der heißt Pferdeoase. Und die Pferdeoase wird aktuell von einem über 80-Jährigen geführt, der auch selber ganz lange aktiv im Reitsport war und jetzt eben sagt, er möchte etwas zurückgeben. Und er kümmert sich da über, 40 Tiere und sucht jemanden, der den Hof übernimmt.
Und du hast dich bereit erklärt.
Und ich dachte so, geil, wenn jetzt hier alles den Bach runtergeht, so, dann ziehe ich auf diesen Hof und kümmere mich um diese Esel und Pferde und führe mein Büllerbü-Leben. Das fände ich so schön.
Ja, ich habe tatsächlich ein bisschen Erfahrung mit dem Thema. Ich war mal in den USA, in Kalifornien, gibt es die sogenannte Gentle Barn. Das ist dort eine relativ große Organisation, die, ich glaube, inzwischen sogar mehrere große Farms, also große Bauernhöfe betreibt, wo sie aktiv Tiere aus der Massenhaltung auch retten und versuchen, die rauszukaufen, aber auch Pferde, aber eben auch Schweine und Kühe. Und in den USA, die meisten wissen es, ist ja Genmanipulation erlaubt. Und da gibt es dann Tiere, die absolut schlimm aussehen, weil sie einfach nicht normal gehalten werden und nicht normal gemästet werden. Auch das, was schon Widerspruch in sich ist. Aber ich habe da Kühe gesehen, ich habe da eine Kuh gesehen, die war größer als ich. Ich stand daneben und ich bin 1,90 für diejenigen, die mich noch nicht live gesehen haben. Ich bin relativ groß und da war ein Bulle, also wirklich ein Riesentier. Und ich glaube, es war nicht mein Bulle, es war eine Kuh, also eine weibliche Kuh. Und die war von der Schulterhöhe deutlich größer als ich. Und ich stand daneben, es gibt ein Foto und ich sehe wirklich aus wie ein Pimp. Also ich habe nichts zu sagen. Daneben. Und
kannst
das ist aber trotzdem eine extrem.
Kannst du mir bitte dieses Foto raussuchen und schicken und können wir es in die Story posten?
Ja, ist schon ein paar Jahre her, aber ich suche es. Ich werde es rausholen. Aber es ist eine extrem tolle Gelegenheit. Also so eine Farm ist extrem tolles, weil dort die Tiere auch. Man hat wirklich gemerkt, wie gut es denen dann dort geht und wie glücklich die auch waren. Gerade die Kühe habe ich auch seitdem ein bisschen anderen Blick drauf, weil die es geliebt haben werden, zu umarmen, umarmt zu werden und gestreichelt zu werden. Die wirklich, es gab ein paar Kühe, die wirklich nur dran lagen und sich gefreut haben, wenn man so geschnauft und geschnarcht haben, so ein bisschen, wenn man vorbeigelaufen ist und ihnen den Bauch gestreichelt hat. Und die waren einfach richtig glücklich. Und dort eben auch nochmal ganz andere Schutzregelungen gelten als in Deutschland. Also was da für Tiere unterwegs waren, auch richtig, richtig schlimm zum Teil.
Ja, heftig. Also in Deutschland ist Genmanipulation in dieser Form natürlich nicht erlaubt. Mhm. Deswegen erkennt man die Esel und Pferde dort schon als solche.
Ja.
Da sind aber trotzdem einfach tragische Schicksale. Ich habe mich mit einem Pferd ein bisschen mehr beschäftigt. Und zwar ist das ein ehemaliges Springpferd, das vorher S gesprungen ist. Also sehr, sehr gut. Und dieser ältere Mann sagt eben auch, dass dieses Pferd vorher 120.000 Euro wert war. Und dann wurde es von dieser Sportindustrie so zerdrescht und zerschossen, dass es am Ende nicht mehr gesprungen ist, sondern überall durchgerannt ist.
Oh wow.
Und die Karriere dieses Pferdes ist vorbei. Krasser Wertverlust natürlich auch. Es ist jetzt kein 120.000 mehr wert, sondern niemand will es mehr haben. Und dementsprechend verbringt es da jetzt nochmal so 30 Jahre auf diesem Hof.
Schön, tolle Gelegenheit. Und du hast dir auf jeden Fall, um zurück zum Thema zu kommen, du hast dir überlegt, falls alles wirklich den Bach runtergeht, you're the one to take it.
Also ich hatte da voll Bock drauf. Ich müsste mir dann nochmal einen neuen Ehemann suchen, denn der hat eine Pferdehaarallergie und der würde definitiv nicht mitkommen.
Hat er generell eine Tierallergie oder ist es eine Pferdehaarallergie?
Also Pferde sind besonders schlimm, Kühe und so weiter geht, aber Pferde, da, der hält das keine 3 Minuten da aus.
Ach,
Von
scheiße.
daher müsste ich das, wenn dann alleine durchziehen oder ich weiß nicht ganz genau, es würde, wir bräuchten dann ein neues Beziehungskonzept. Hast du einen Aussteigerplan?
Nein, nicht wirklich. Ich meine, bei uns im Allgäu ist es sehr schön ländlich. Ich habe schon während der Corona-Pandemie gemerkt, wie toll es war, einfach flüchten zu können und auf dem Land sein zu können, wo ich ursprünglich herkomme, eben aus Kempten, aber dort auch allein, ja, dort habe ich schon immer das Gefühl gehabt, ein bisschen rauszugehen. Aber ansonsten, ich habe auch in letzter Zeit auch mit vielen Freunden immer wieder darüber diskutiert, was passiert, wenn es wirklich zum Tag XY kommen sollte, was passiert, wenn wir alle in den Krieg eingezogen werden, ins Militär eingezogen werden. Ich bin hier noch, habe noch mehr Fragezeichen als Antworten tatsächlich.
Ja, heftig. Bei mir im Freundeskreis sind tatsächlich unabhängig von der politischen Situation ja in letzter Zeit extrem viele Leute ausgewandert. Und das finde ich auch total verrückt, weil die beobachten Deutschland jetzt natürlich aus einer ganz anderen Perspektive. Weil die jetzt irgendwo in Kanada oder Portugal oder sonst irgendwo sitzen. Vielleicht müssen wir noch mal eine Auswanderungsfolge machen.
Ja, ich meine, ich kenne es von meiner Schwester, die hat
Stimmt.
natürlich dann auch, seitdem sagt die immer, oh, in Deutschland geht es ja auch den Bach runter. Zumindest, ich glaube, man hat dann auch, wenn man dann ein Aussteiger oder eine Aussteigerin ist, ein bisschen mehr, nimmt man auch diese Skepsis mit, habe ich das Gefühl. Nicht, dass sie ultra pessimistisch ist, aber man kriegt vielleicht auch nur das Negative mit. Genauso wie wir auch schon mal in der Folge besprochen haben, aus Argentinien nur das Schlechte hört.
Ja,
Ich glaube, da hat man immer
total.
anderen. Ich habe noch eine witzige Story dazu zum Thema Ausstieg. Ich habe mal in einer WG gelebt im Studium, eine meiner ersten WGs. Und ich hatte einen Mitbewohner, ich war damals 18, er war 30. Und er war Ultra-Zombie-Fan und Ultra-Fan von Pandemie und wenn irgendwann Apokalypse kommt und was wir machen würden. Er hat auch im Garten im Fall einen Bogen geschossen. Er war ein bisschen creepy manchmal, was das anging, aber trotzdem sozial echt ein netter Kerl und wir haben uns auch ganz gut verstanden. Und zum Hintergrund, ich bin Angler, also ich habe einen Angelschein, mein Papa früher mal ganz viel geangelt und als er es erfahren hat, war er Feuer und Flamme von mir und kam irgendwann mal relativ angetrunken zu mir, hat mich zur Seite genommen, meinte, ich habe mir was überlegt, wenn es wirklich dazu kommt, dass wir eine Zombie-Apokalypse in Deutschland haben werden, you're the man, wir beide machen uns auf den Weg, ich kann einen Bogen schießen und jagen, du kannst angeln, wir beide, wir werden es überleben. Und
Wow.
ja, ich fand es sehr beeindruckend, wie stolz er auf seinen Plan war. Ich habe ehrlich gesagt nicht so richtig ernst sein können, aber ich habe es nicht vergessen seitdem, dass ich sein Mann gewesen wäre, mit dem er die Apokalypse bestritten hätte.
Ja, okay, spannend. Das heißt, wir können oder wir sollten uns dann alle an dich halten, wenn es hier tatsächlich rund geht. Mir ist das
Ja.
jetzt tatsächlich bei der Berichterstattung auch nochmal aufgefallen, dass als dieser Koalitionsvertrag jetzt am Mitte der Woche ja extrem überraschend verkündet wurde oder beziehungsweise vorgestellt wurde, dass auch da erstmal so die Negativstimmung aufgemacht wurde. Was war dein Grundgefühl? War dein Grundgefühl eher, oh geil, die sind schon so weit, so? Die haben ja tatsächlich was gemacht die letzten Tage und Wochen. Oder was war dein Grundvibe?
Mein Grundvibe war tatsächlich jetzt. Ich bin so ein bisschen zwischendrin. Ich habe einerseits absolut das Gefühl gehabt, cool, dass jetzt endlich mal was steht und dass wir jetzt im positiven Sinne bald eine Regierung bekommen, auch wenn ich vielleicht mich nicht mit allem happy bin und auch nicht wunderbar glücklich bin, wie es mit der Wahl ausschaut, weil wir auch immer noch die AfD noch als zweitstärkste Kraft haben und als stärkste Oppositionspartei. Gleichzeitig glaube ich vielleicht gerade deswegen ist es jetzt ganz gut, dass sie sich jetzt schnell geeinigt haben und dass es jetzt vorangehen kann. Ich meine, für mich hat sich das trotzdem nicht so angefühlt, als wäre jetzt irgendwie ein Riesen-Change, denn wir hatten ja schon vor ein paar Wochen auch das große Thema mit den Schulden und mit dem Sondervermögen, wo ich schon da ein bisschen das Gefühl hatte, es geht jetzt relativ schnell und sie einigen sich auf was. Wir reden gleich über die inhaltlichen Punkte, es gibt auch viel zu kritisieren, glaube ich, inhaltlich, aber wir müssen eigentlich zum Wohle der Demokratie und zu unserer Gesellschaft jetzt mal glücklich sein, dass es jetzt wirklich vorangehen kann, oder?
Total. Ja, ich würde sagen, wir springen direkt rein ins Thema. Wir haben High- und Lowlights mitgebracht, die wir euch heute ein bisschen vorstellen wollen, um diesen Koalitionsvertrag ein bisschen konkreter zu verstehen. Und wenn du ready bist, Kilian, dann starten wir jetzt damit.
Wie machen wir das mit der Rente?
Das ist eine Frage, die ich nicht verstehe.
Digga.
Was lachen Sie?
So einfach ist es in der Realität halt nicht immer.
Nö, glaube ich nicht.
Ich bin als geneigter Beobachter verwirrt.
Genau, wie wir gerade schon angedeutet haben, es geht jetzt um den Koalitionsvertrag. Der ist nämlich im Laufe dieser Woche endlich vorgestellt worden. Und ganz konkret bedeutet es, sie haben die Ministerien auch schon aufgeteilt, aber auch die Punkte genannt, auf die sie sich jetzt ganz konkret fokussieren möchten. Ministerien kriegt die CDU 7, die SPD 7 und die CSU 3. Unter anderem kriegt die SPD nämlich das Ministerium für die Finanzen, Verteidigung, Justiz, Arbeit oder Entwicklungsministerium. Die CDU bekommt das Wirtschaftsministerium, Außenministerium, auch Digitales und Gesundheitsministerium. Und die CSU bei ihren Kernthemen auch das Innenministerium und die Landwirtschaft, auf das sie natürlich sehr stolz sind. Ja, und wir haben uns jetzt vorgenommen, ein bisschen über die Lowlights und Highlights zu sprechen, was wir cool gefunden haben, was wir nicht so cool gefunden haben. Ronja, magst du anfangen? Ein Highlight, das du gesehen hast.
Ja, ich bin gerade am Überlegen, muss ich wirklich mit einem Highlight anfangen, weil eigentlich habe ich ein übergeordnetes Lowlight.
Hau rein.
Und zwar, dass ich es insgesamt doch noch wahnsinnig unkonkret finde. Mhm. Also über alle Punkte hinweg, angesichts der Tatsache, dass wir zuletzt eben erst dieses Riesenschuldenpaket genehmigt haben und die große Frage im Raum steht, wie wir generell alles in Zukunft finanzieren, hätte ich es mir einfach ein bisschen konkreter gewünscht, was Zahlen angeht, was Finanzierung angeht. Also da einfach ein bisschen mehr Antworten, als jetzt einfach noch weitere Finanzierungsfragen in den Raum zu schmeißen. Das fehlt mir und das ist ein übergeordnetes Lowlight.
Zumal der Koalitionsvertrag in seiner Länge ja jetzt nicht wirklich kurz ist. Also ich meine, das gesamte Papier hat 146 Seiten. Man hat das Gefühl, es ist relativ viel Text, sehr, sehr viele Punkte. Manchmal habe ich aber auch das Gefühl, wir erleben so ein bisschen Bullshit-Bingo. Also es wird ganz, ganz viel angesprochen, ganz, ganz viele Fässer aufgemacht. Aber wie du sagst, konkret wird es nicht so richtig. Aber was die Finanzierung angeht, ich habe mir auch gewünscht, das haben wir in Sondervermögen, redet doch jetzt endlich darüber, wie viel wollt ihr wofür ausgeben, wo wollt ihr wofür was aufwenden. Und dann auch die Methoden, die man dafür verwenden möchte, auch nicht so richtig erklärt. Wir reden, ich habe auch bei meinen Highlights, die ich mitgenommen habe, eigentlich immer das Aber dabei, ich weiß nicht so richtig, wie sie es hinbekommen wollen. Wenn sie es wirklich schaffen, super, Desinformation zum Beispiel habe ich dabei, können wir gleich noch drüber sprechen. Aber ja, so richtig konkrete Maßnahmen lese ich nicht so richtig raus.
Ja, und dieses Bingo-Spiel, was du gerade schon angesprochen hast, also dass einfach so viel aufgegriffen wird, lässt ja schon erahnen, dass am Ende des Tages doch relativ wenig umgesetzt wird. Und das ist eigentlich etwas, also jetzt eine Erwartungshaltung aufzubauen, der man am Ende sowieso nicht in diesem Ausmaß bei all diesen Punkten gerecht werden kann, halte ich für schwierig. Da hätte man sich dann doch irgendwie auf Kernpunkte konzentrieren sollen und die ein bisschen genauer ausführen sollen, anstatt eben alles so ein bisschen anzureißen.
Lass uns doch gern trotzdem auf ein paar konkrete Punkte schauen. Hast du was dabei, was du konkret besprechen möchtest, als positives oder als negatives High- oder Lowlight?
Ja, zum Beispiel das Thema Elterngeld. Finde ich ganz großartig, dass sie es aufgegriffen haben. Leider sind sie auch da relativ unkonkret geblieben. Aber ich möchte es hier trotzdem mal ganz kurz vorstellen. Also das Elterngeld wurde ja 2007 eingeführt. Und seitdem wurde es eben nicht in irgendeiner Form verändert. Sprich, der Höchstsatz liegt immer noch bei 1.800 Euro im Monat und der Mindestsatz bei 300 Euro im Monat. Und durch die Inflation hat das Elterngeld in den letzten Jahren, also seit 2007, rund 38% seiner ursprünglichen Kaufkraft verloren. Das hat eine Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft gezeigt. Und dass das in den letzten Jahren schon nicht angepasst wurde, finde ich dramatisch, ist schon richtig crazy. Das ist die einzige Sozialleistung oder Lohnersatzleistung, wie man es nennen möchte, die nicht an die Inflation angepasst wurde. Und das ist jetzt einfach massiv nötig. Ich finde es toll, dass es im Koalitionsvertrag steht. Und auch da natürlich, wie hoch soll das denn jetzt werden? Das haben sie nicht reingeschrieben. Aber erstmal die Tatsache, dass es drinsteht, ist gut.
Was steht denn drin? Also sie stehen, dass sie es anpassen werden oder was konkret?
Ja, genau. Da steht eben drin, dass sie es anpassen wollen, dass sie es massiv steigern wollen. Ich kenne jetzt den genauen Wortlaut nicht. Aber es steht
ich glaube, dass sie auch mehr Väterbeteiligung möchten, was ja eigentlich auch positiv ist.
Genau, Elterngeld Plus soll ausgeweitet werden, aber es stehen eben keine genauen Zahlen drin. Ja. Und gerade eben, was den Mindestsatz und den Höchstsatz angeht, da wünsche ich mir schon konkrete Zahlen.
Ja. Die Standardsätze sind immer, wir stärken, wir fördern.
Ja.
Aber wie?
Ja, genau. Okay, gib mir ein Highlight.
Ich gebe dir ein Highlight in Bezug auf unsere letzten Folge, nämlich Raumfahrt und Mondmission ist jetzt ein eigenes Ministerium. Wir erleben tatsächlich, dass die CSU ihr eigenes Ministerium bekommt hierfür, Forschung und Raumfahrt, nämlich dann zusammen. Und sie sprechen auch ganz konkret über dieses Thema, etwas, was wir eben letzte Woche ja besprochen haben mit Antje Nötzold, was ich ja eigentlich eine coole Sache finde, dass wir es letzte Woche besprochen haben, es diese Woche direkt umgesetzt wird, hat mich gefreut tatsächlich. Sie sagen auch ganz konkret, sie möchten es in ihrer Legislatur schaffen, einen Astronaut oder hoffentlich eine Astronautin zum Mond zu bringen, was ja begrüßenswert wäre. Ansonsten möchten sie die Raumfahrtindustrie stärken. Sie möchten, dass auch Deutschland und die EU stärker zusammen auftreten. Auch ein Thema, das eben wir letzte Woche ja angesprochen haben. Denn da ist eben bislang ganz, ganz wenig getan worden. Ganz, ganz viel Nachholbedarf. Es scheint eher so, als würden wir da so stark hinterherhinken, dass wir da eigentlich schon lange das Feld abgegeben haben. Gerade an Elon Musk, aber auch an die anderen großen Nationen, die da dabei sind. Sie wollen wirklich ganz konkret da was machen. Und das ist schon mal, auch wenn es jetzt nicht akut unser tägliches Leben, denken wir zumindest, beeinflusst, finde ich ganz positiv.
Und es betrifft ja tatsächlich unser tägliches Leben, wie wir letzte Woche eigentlich ja mit Antje herausgearbeitet haben. Wenn ihr die Folge noch nicht gehört habt, hört da auf jeden Fall nochmal rein. Jetzt steht ja im Raum, oder es soll schon relativ fix sein, so liest es sich zumindest in manchen Medienberichten, dass Dorothee Beer von der CSU dieses Ministerium übernehmen soll und leiten soll. Mhm. Spitze Frage an dich. Glaubst du, sie ist die Richtige für diesen Posten?
Ich bin bei sowas immer vorsichtig. Ich habe ja Politik studiert. Ich weiß auch, wie Ministerien so zum Teil verteilt werden, dass es nicht darauf ankommt, dass der oder die Minister, Ministerin die Kernkompetenz in diesem Thema hat. Es geht vielmehr auch darum, wer steht da dahinter, wen holt sie sich dann wirklich ins Boot, welche wirtschaftlichen, wissenschaftlichen ExpertInnen kommen da rein, wer arbeitet sonst in diesem Ministerium. Das ist auch sehr, sehr ausschlaggebend.
Spannend. Wir werden es sehen. Wir wollen es nicht irgendwie vorschnell verurteilen, aber es ist auf jeden Fall eine spannende Personalie, die da auf uns zukommt. Das kann man, glaube ich, festhalten.
Du hast angesprochen, ich würde direkt mit dem Lowlight weitermachen.
Ja.
Wir haben das Sondervermögen bekommen oder zumindest wurde das groß angekündigt. Wir haben auch die Rolle der Grünen betont, die eben Thema Klimaschutz und Klimawandel auch ganz, ganz groß gemacht haben bei diesem Sondervermögen. Jetzt lese ich das Papier, kriege auch die Reaktionen der verschiedenen Parteien mit und das Thema Klimaschutz kommt überhaupt nicht richtig vor, oder? Also es wird zwar oft immer wieder genannt, aber wenn dann eher, um die Wirtschaft zu stärken, als sie da wirklich eher in die Pflicht zu nehmen, gerade auch was dann die Energiegesetze jetzt angeht, die da kommen werden, die Entlastungen für Unternehmen. Ich finde, man muss da zum Teil sich vielleicht auch mal überlegen, wie können wir eigentlich die nächsten Jahre gestalten und auch wirklich unsere Versprechen wahrmachen gegenüber auch der jungen Generation. Das ist eine ganz klare Forderung. Wir müssen wieder klimaneutraler werden, aber gerade eben habe ich das Gefühl, dass wir eher von den Abkommen abrücken. Ja, es liegt auch an den USA und an anderen großen Partnern, die da zum Teil ganz anders jetzt auftreten. Kurzer Zwischenstopp, hast du gut geduscht die Woche?
Ich weiß, worauf du hinaus willst.
Du weißt, worauf ich hinaus will?
Ja, ich habe gut geduscht.
Donald Trump hat nämlich die Duschköpfe unter Druck gesetzt. Thema Klimawandel. Es gibt nämlich in den USA Beschränkungen, oder gab es ja einigen Jahren jetzt schon, dass nicht ganz so viel Wasser, unmöglich Wasserdurchfluss bei Duschköpfen aus anderen Geräten kommt. Und das ist ihm ein großes, großer, großer Dorn im Auge. Und er hat gesagt, ich dusche gerne, pflege mein schönes Haar. Ich muss 15 Minuten unter der Dusche stehen, bis es nass wird. Das glaube ich ihm irgendwie nicht, dass er 15 Minuten braucht, bis sein Haar nass wird.
Das sieht relativ dünn aus, das Haupthaar. Das ist, glaube ich, gut. Recht schnell nass.
Warum der Bezug zum Klimawandel? Er hat das alles abgeschafft. All diese Beschränkungen, die wir brauchen. Er will wieder gut duschen. Make America's showers great again, war die offizielle Mitteilung auch vom Weißen Haus. Ja, cool. Aber anscheinend ist das größte Problem, das wir gerade haben. Und nicht, dass wir vielleicht irgendwie eine Dürre erleben, Millionen Geflüchtete erleben werden wegen Klimawandel. Ja, ich fand die Nachricht diese Woche trotzdem sehr, sehr lustig, wenngleich sie auch echt traurig ist.
Ja, es ist halt absurd. Es ist halt so ein, keine Ahnung, das ist so eins von Trumps männlichen Ego-Problemen, glaube ich. Obama hatte damals 2007, 2008 ja nach seiner Wahl diese Duschkopfregulation eingeführt. Dann kam Trump und hat sie eben wieder rückgängig gemacht. Biden hat sich dann wieder dafür eingesetzt, dass sie wieder stattfindet. Und jetzt soll eben wieder zurückgerudert werden. Also ich glaube, da geht es am Ende auch mehr ums Ego von Trump als jetzt irgendwie um Wasser. Dusche, whatever.
Ja.
Ne?
Ja, also da hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht, Thema Klimaschutz, aktiv eine Message senden, gerade mit dem Koalitionsvertrag. Und was mich sehr stört, gerade wenn wir mal die Perspektive der jungen Menschen mit reinnehmen, die ersten Sätze, die auch Friedrich Merz getroffen hat, gewählt hat bei der Vorstellung des Vertrages in der ersten Pressekonferenz, waren, dass sie einen Vertrag vorlegen zum Schutz der jungen Generation, die junge Generation zu stärken. Und ich habe das Gefühl, auch da sind wir beim Thema Bullshit-Bingo, dass in alles irgendwie jung und neu und nachhaltig und junge Generation reingepackt wird, nur um zu zeigen, wie cool man an die Zukunft denkt. Dabei ist ja überhaupt gar keine wirkliche Ausgestaltung dessen vorhanden, oder?
Voll, voll. Und bei welchem Punkt mir das besonders aufgefallen ist, ist tatsächlich das Thema Rente. Mhm. Und sorry, jetzt sind wir beim weiteren Lowlight. Es kommen auch noch Highlights, liebe
ja,
Leute.
Ja, wir haben noch ein paar dabei.
Aber lass uns einmal über das Thema Rente sprechen. Denn ich glaube, nichts war neben dem Klima-Thema so wichtig wie das Rententhema, dass gerade junge Menschen oder beziehungsweise nicht nur junge Menschen, sondern alle so bis zum 45. Lebensjahr darauf gesetzt haben, dass wir eine starke, innovative Rentenform in irgendeiner Weise bekommen, dass man den Anspruch an sich selber hat, da etwas vorzulegen, was Richtung Zukunft zeigt, was Richtung Generationengerechtigkeit zeigt. Und das ist einfach überhaupt nicht passiert. Und das finde ich extrem enttäuschend. Also wenn wir uns mal anschauen, was liegt auf dem Tisch? Einmal die Aktivrente, die ja von der Union vorgestellt wurde. Die SPD,
kannst du kurz erläutern für unsere HörerInnen?
Genau, die SPD war eigentlich noch dagegen. Die Union hat eben vorgeschlagen, dass Rentner und Rentnerinnen bis zu 2000 Euro monatlich neben ihrer Rente hinzuverdienen dürfen. Also 24.000 Euro im Jahr. Und diese eben nicht versteuern müssen. Das Ganze hat natürlich das Ziel, einmal Altersarmut zu bekämpfen und auf der anderen Seite das zu bewirken, dass die ältere Generation dem Arbeitsmarkt länger erhalten bleibt.
Ja.
Für alle anderen Generationen bleibt es beim Grundfreibetrag, der ja aktuell noch bei 12.000 Euro im Jahr liegt, und alles darüber hinaus wird versteuert. Und das finde ich de facto einfach unfair. Denn klar, wir müssen über Altersarmut sprechen, aber auch der Azubi, der neben seiner Ausbildung am Wochenende noch irgendwo jobbt, freut sich ja darüber, mehr verdienen zu können und das eben nicht versteuern zu müssen, weil er das Geld eben auch dringend braucht. Gerade wenn wir über Eltern sprechen, die nur diesen lächerlichen Mindestsatz von 300 Euro an Elterngeld bekommen, die darauf angewiesen sind, noch irgendwie zusätzliches Einkommen zu haben, um über die Runden zu kommen, gerade mit so einem Baby, für die wäre das genauso sinnvoll und für den Arbeitsmarkt wäre es auch dementsprechend genauso sinnvoll, wenn sie eben nebenbei noch mehr Geld erwirtschaften können und das eben auch nicht versteuern müssen. Also da haben wir eine ganz, ganz große Ungerechtigkeit, was die Generationen angeht. Und hinzu kommt eben, dass eine Analyse des Instituts der deutschen Wirtschaft auch zeigt, dass erwerbstätige RentnerInnen, also Leute, die über das Renteneintrittsalter hinaus arbeiten, sehr häufig ein überdurchschnittliches Einkommen haben und hatten. Das heißt, davon profitieren dann am Ende des Tages doch eher diejenigen, denen es sowieso schon gut geht. Und das ergibt auch Sinn, denn die Leute, die wirklich von Altersarmut betroffen sind und vielleicht auch in prekären Jobs gearbeitet haben, die auch körperlich kaputt sind, die können de facto nicht länger arbeiten. Das heißt, der Schreibtischhengst, der auch schon die letzten 40 Jahre Schreibtischhengst war, und ich überspitze jetzt so ein bisschen, der profitiert davon und kann dann noch irgendwelche Beraterrollen weiterhin ausführen. Und das ist großartig für ihn. Aber wir bekämpfen damit nicht wirklich das Thema Altersarmut, weil es nicht punktuell ansetzt. Und wir schmeißen der jungen Generation da auch wieder irgendwie einen Stock zwischen die Füße, beziehungsweise sorgen dafür, dass jung und alt irgendwie gegeneinander anstatt miteinander.
Ja, das ist ein Riesenproblem. Ich stimme dir vollkommen zu, dass wir die junge Generation da auf keinen Fall vernachlässigen dürfen. Ich finde es dennoch wichtig, dafür zu sorgen oder Anreize zu schaffen, dass wenn man in Rentenalter kommt, dass man dort auch die Möglichkeit hat, weiter zu arbeiten, ohne groß Minus zu machen oder keine Rente mehr zu bekommen. Gerade auch Thema demografischer Wandel, wenn wir uns mal die Zahlen anschauen, wer da fehlen wird, was wir da brauchen. Wir brauchen zum einen mehr Beschäftigte, sei es junge Menschen, die kommen, sei es Menschen aus dem Ausland, aber eben auch Ältere. Und dann brauchen wir natürlich, auch wenn wir mal aus einer Organisationspsychologie nachdenken, aus der Perspektive mal drauf gucken, wir brauchen auch ganz viel Wissen, das da verloren geht. Und gerade auch, so wie es derzeit eben vielen Unternehmen so ist, die eben auch Krisen haben, wirtschaftliche Probleme haben, gehen dann eben viele ältere Menschen einfach in Ruhestand, ohne ihr Wissen wirklich weiterzugeben. Und da müsste man mehr Anreize schaffen. Und da finde ich es mal einen guten Ansatz, aber er ist nicht sehr weit gedacht, da stimme ich dir zu.
Total. Und ich meine, die Punkte, die du da jetzt gerade genannt hast, da stimme ich dir auch zu 100% zu. Aber daraus darf man ja keinen weiteren Konflikt aufmachen.
Ja.
Weil genau das tut ja die Aktivrente.
Ja. Und wenn wir über das Thema Rente, generell Rentensystem sprechen, ist ja wirklich etwas, ich habe das Gefühl, viele verkennen da, wie wichtig es eigentlich jungen Menschen auch ist. Und ich fühle mich da auch als Forscher ein bisschen missverstanden, zum Teil oder einfach nicht gehört, weil wir seit Jahren zeigen in unseren Daten, wie krass wichtig dieses Thema für junge Menschen ist. Auch in der neuen Studie, die jetzt im Mai rauskommt, ist das wieder eines der wichtigsten Themen. Die Hälfte aller jungen Menschen sagt, sie hat konkrete Sorge vor Altersarmut, dass sie nicht genügend Geld für die Rente haben werden, dass sie später mal nicht wirklich leben werden können. Und das ist ein riesen Thema. Und das geht junge Menschen etwas an, auch wenn oft gesagt wird, ja, das sind ja nur die Älteren, die aber auch schon derzeit das Problem haben. Das ist auf einem anderen Blatt Papier. Wir befragen ja auch ältere Menschen, die geben auch zum großen Teil schon an, dass ihnen das riesen Sorgen macht oder sie die Sorgen bereits schon haben.
Ja, total. Und dennoch ist die junge Generation da extrem loyal der älteren Generation gegenüber. Mhm. Und das merke ich auch bei mir selber, gerade wenn wir über das Thema Mütterrente sprechen, die ja jetzt auch nochmal ausgeweitet werden soll. Da erkläre ich vielleicht auch nochmal ganz kurz, was die Mütterrente ist für alle Zuhörenden. Also laut deutscher Rentenversicherung ist mit Mütterrente eine bessere Anerkennung von Erziehungszeiten für Kinder gemeint. Und aktuell werden Mütter je Kind, das vor 1992 geboren wurde, bis zu 2 Jahren und 6 Monaten Kindererziehungszeit gutgeschrieben. Also 2,5 Rentenpunkte. Und für jedes Kind, das nach 1992 geboren wurde, werden es bis zu 3 Jahre Erziehungszeit pro Kind, also 3 Rentenpunkte. Mhm. Und jetzt hat eben die kommende Regierung in ihrem Koalitionsvertrag festgeschrieben, die Rentenpunkte sollen rückwirkend für alle Mütter unabhängig vom Geburtsjahrgang ihres Kindes einheitlich auf 3 Punkte gesetzt werden. Und das ist auf der einen Seite großartig, denn wir wissen, Altersarmut ist ein überwiegend weibliches Thema, gerade was die ältere Generation angeht, denn da haben die Frauen eben überwiegend die Fürsorgearbeit, die Care-Arbeit übernommen, haben Stunden reduziert und so weiter. Das heißt, es ist total wichtig, da zu unterstützen, und ich sehe das Thema,
ja,
weil ich auch auf gar keinen Fall will, dass irgendeine Frau, Mutter, generell irgendein Mensch hier Pfandflaschen sammeln muss, um im Alter über die Runden zu kommen. Und gleichzeitig ist das natürlich ein rückwirkender Aspekt, also beziehungsweise es ist ja auch nichts, was in die Zukunft einzahlt, sondern das ist etwas, was in die Vergangenheit einzahlt. Das heißt, der Haushalt wird durch das Thema Rente jetzt noch mehr belastet und es fehlt halt irgendwie so der Ansatz für die junge Generation, okay, und dafür bekommt ihr dann XY. Ne?
Mhm. Mhm. Ja, stimme ich dir zu. Wollen wir wieder einen positiven Blick noch
machen? Ja, bitte.
Hast du noch ein Highlight?
Mach du erstmal ein Highlight.
Gerne. Ich habe mir mitgenommen, dass der Zukunftspakt Ehrenamt, das ist etwas, was ich cool fand, dass das Ehrenamt gestärkt werden soll. Es gibt bestimmt auch kritische Stimmen, die sagen, das ist auch nicht ausreichend, man kann deutlich noch mehr machen. Aber mich hat es gefreut, dass es so stark im aktuellen Papier drin vorkommt. Ich fasse mal kurz zusammen. Ehrenamts- und Übungsleiterpauschalen sollen erhöht werden, damit auch ein freiwilliges Engagement finanziell attraktiver wird, dass man eben doch ja zumindest eine Aufwandsentschädigung bekommt. Freiwilligendienste sollen ausgebaut werden. Es soll mindestens 1 Milliarde, hier doch eine konkrete Zahl, für die Sanierung und Modernisierung von Sportstätten aufgewandt werden. Und wir bekommen einen Staatsminister oder Staatsministerin für Sport und Ehrenamt im Kanzleramt. Also politische Aufwertung dieses Ehrenamts. Das ist auch für junge Menschen sehr relevant, die sich engagieren in der Gemeinschaft, in der Gesellschaft, in der Kommune, im FSJ-Bereich, Sportvereine, in der Feuerwehr, Kirche, alle anderen auch politischen Gruppen. Eigentlich auch mal was Cooles, das wird sehr oft genannt im Vertrag und sie haben da wohl auch ein Augenmerk drauf gelegt. Finde ich eine coole Sache.
Doch, definitiv eine coole Sache, zumal davon ja auch in dieser Kette viele Kinder und Jugendliche profitieren, weil eben so viele Sportvereine, generell Vereine und so weiter, basieren ja auf Ehrenämtern.
Absolut.
Und also was so kostenfreie oder kostengünstige Nachmittagsbetreuung, Bespaßung angeht, ne, ist das ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Cool, dass du ihn aufgenommen hast. Soll ich beim Thema solchen positiven Punkt noch zum Thema Bildung, soll ich daran anknüpfen?
Ja, gerne, habe ich auch noch was, aber mach du gerne erstmal. Ja.
Oh, dann bin ich gespannt, ob wir uns da vielleicht crashen. Und zwar steht im Koalitionsvertrag, dass angesichts schlechter Lese-, Schreib- und Rechenleistungen bei Grundschülern und Grundschülerinnen eine bundesweite Pflicht für Sprach- und Entwicklungstest bei Vierjährigen umgesetzt werden soll. Und das klingeln jetzt bei manchen vielleicht die Alarmglocken, das ist doch voll die Selektion im voll jungen Alter, das ist doch überhaupt nicht cool. Jein, wenn es dabei bleibt, dann ist es nicht cool, aber gleichzeitig ermöglichen diese Tests natürlich, dass daraufhin Maßnahmen ergriffen können, die auf die frühkindliche Bildung, frühkindliche Entwicklung einzahlen. Und das ist eben total relevant, wenn wir uns anschauen, welche oder was aus einer guten frühkindlichen Bildung und aus einer nicht so guten frühkindlichen Bildung resultiert. Da steckt nämlich totales Potenzial drin. Und ich habe dazu tatsächlich eine Studie rausgesucht, die aus den 60ern ist. Und zwar heißt die Perry Preschool Study und die ist in den USA durchgeführt worden. Und das ist die krasseste Langzeitstudie in diesem Bereich. Da wurden dann Kinder so um die 4 Jahre in 2 Gruppen aufgeteilt. Einmal gibt es eben diese Experimentalgruppe. Da haben die wirklich hochqualitativen Vorschulunterricht bekommen. Und dann gibt es einmal die Kontrollgruppe. Die hatte eben keinen Zugang zu diesem Programm. Und diese Studie hat die Kinder beziehungsweise dann später Erwachsenen teils über 40 Jahre oder länger begleitet. Und man konnte wirklich sehen, dass diejenigen, die in dieser Experimentalgruppe waren, also diese sehr gute Vorschule erlebt haben und deren Eltern auch wöchentliche Besuche von den jeweiligen Vorschulkräften bekommen haben und Unterstützung bekommen haben, die haben A, einen höheren Bildungsabschluss erreicht, B, ein höheres Einkommen im Erwachsenenalter und auch höhere Beschäftigungsquoten. Und es hat auch ganz viele soziale Effekte, also weniger Jugendkriminalität, geringere Gefängnisraten, weniger Abhängigkeiten von Sozialleistungen, weniger Teenager-Schwangerschaften, mehr soziales Engagement und stabile Familienverhältnisse. Und generell wurde dort dann eben auch ein Return on Investment berechnet. Und dabei kam heraus, dass $7 bis $10 pro damals investierten Dollar wieder reinkam. Das heißt, dass daraufhin eben Sozialkosten eingespart wurden und eben höhere Steuereinnahmen generiert wurden, weil man eben in die frühkindliche Bildung investiert hat.
Cool. Das ist also eigentlich eine wirkliche Notwendigkeit, die hier gesehen wurde auch, oder? Das war wirklich ein Highlight.
Das ist wirklich ein krasses Highlight, beziehungsweise steckt da eben total viel Potenzial drin.
Ja, wenn man diesen als Gesellschaft Test, auch für langfristige Folgen.
Genau. Wenn man diesen Test nicht nur als Selektionsmaßnahme irgendwie sieht und quasi Kinder in nicht so klug und klug kategorisiert, sondern halt wirklich dann überlegt, okay, was können wir machen, um die Situation besser zu machen? Wie können wir da wo konkret investieren? Was brauchen Eltern? Was brauchen Lehrkräfte? Was braucht auch Kita-Personal und so weiter? Also da kann eben ganz, ganz viel draus entstehen, wenn man diese Tests dann oder beziehungsweise die Ergebnisse der Tests richtig umsetzt.
Ja, ja.
Highlight.
Ja, ich habe nicht das Gleiche für die Bildung mir aufgeschrieben. Wir crashen uns dann nicht. Ich habe ein Highlight, wo ich mir aber, wenn ich lange drüber nachdenke, nicht ganz sicher bin, ob es nicht irgendwann ein Lowlight wird, weil Thema typisch Deutschland. Aber ich hoffe, wir machen daraus auch wirklich ein Highlight. Nämlich das Thema Digitalpakt. Es wird sehr, sehr viel gesprochen über Digitales, über Digitalisierung, auch Modernisierung auch von Verwaltungen, Administrationen, KI-Nutzung, Lehrkräftebildung, die digitaler werden soll, auch mit KI, gleichzeitig auch wirklich in den Schulen es ankommen soll. Was ich sehr cool finde, dass da sehr viel getan werden soll. Da fehlt mir aber ganz ehrlich auch oft das Konkrete. Was erwartet ihr? Was denkt ihr, was da kommt? Ich hoffe, es ist so unkonkret, weil man sich auch erstmal anschauen möchte, wo überhaupt die Notwendigkeit besteht und weil eben dieses Feld so volatil ist, dass man nicht irgendwas aufschreibt, was vielleicht in einem Monat gar nicht mehr so aktuell ist. Ich hoffe, man bleibt da auch up to date. Was ich cool finde, Thema soziale Medien, dass sie da auch wirklich was aufgenommen haben. Thema Meinungsbildung, auch kritisch auf Inhalte drauf zu gucken, was auch gerade junge Menschen viel, viel stärker fordern. Und sie ja ganz oft eigentlich Opfer dessen sind oder auch als Opfer geframed werden, dass sie diejenigen sind, die nur noch im Handy hängen, die irgendwie falsche Informationen ziehen. Und gleichzeitig sind junge Menschen eigentlich die Altersgruppe, die am meisten fordert, dass da bitte was getan werden soll. Thema Fake News, wie man mit Informationen umzugehen hat, weil sie es eben selber nicht wirklich lernen. Und da wollen sie deutlich mehr bekommen. Ich hoffe, dieser Digitalpakt Bildung und das ganze Thema Digitales ist ein Zukunftsversprechen, das auch gehalten werden kann. Dass es nicht nur in der Umsetzung dann eher kritisch zu beobachten ist, sondern hoffentlich da auch wirklich was geschieht. Bin da aber, ihr hört es raus, nicht zu 100% nur im Highlight drin, aber ich glaube, es ist an sich was Cooles, dass man darauf eingehen möchte.
Ja, das Interessante ist ja, dass im Koalitionsvertrag auch steht, dass Bildung Ländersache bleiben soll. Weiß ich nicht, ich hätte mir tatsächlich mal so eine bundesweite Initiative oder so einen bundesweiten Masterplan gewünscht. Ja. Wenn man das Thema zu Ländersache macht, dann wäre es extrem wichtig, diesen Digitalpakt oder diesen Digitalpakt 2.0 ist es ja so zu nutzen oder so umzusetzen, dass wirklich strukturschwache Regionen mehr bekommen als die Regionen, wo es sowieso schon gut läuft.
Ganz genau. Und auch, es gibt so viele tolle Angebote, so viele NGOs, ehrenamtliche Menschen, die da was machen in die Richtung Demokratiebildung, Meinungsbildung, die aber seit Jahren unter diesem Kürzungsdruck stehen. Auch große Träger wie die Bundeszentrale politischer Bildung, aber eben auch ganz viele kleine. Und die immer hören, wie wichtig sie sind, alle sagen, wir brauchen das mehr, aber man missversteht so ein bisschen, wo eigentlich das Geld hin muss, nämlich zu den kleinen auch Kleinträgern. Und ich glaube, die brauchen das ganz, ganz dringend.
Total. Und eben in die strukturschwachen Regionen und auch in die Schulformen, wo einfach mehr investiert werden muss, weil da einfach der Bedarf größer ist. Ja. Also stimme ich dir total zu, steckt viel Potenzial drin. Mal gucken, wie es umgesetzt wird. Wir hatten ja vor, ich glaube 6 Monaten oder so, den Lehrer Bob Blume hier im Podcast. Und der hat eben auch nochmal seine Wünsche ganz konkret formuliert, was den Digitalpakt 2.0 angeht. In die Folge könnt ihr auch nochmal reinhören. Wahnsinnig spannender Typ, wahnsinnig spannende Stimme, was das Thema Bildung angeht. Verlinken wir euch auch nochmal in den Shownotes.
Cool. Ja, was fehlt uns? Was haben wir noch nicht besprochen? Was mir persönlich noch gefehlt hat beim Koalitionsvertrag, ist das Thema Reiche stärker besteuern. Das ist vielleicht ein sehr linker Gedanke, aber ich verstehe nicht ganz, wie man gerade angesichts der aktuellen finanziellen Situation eigentlich nur von Entlastungen sprechen möchte. Das ist ja auch das Hauptthema der CDU gewesen. Wir haben das Sondervermögen, das sind aber auch Schulden, die junge Generation aufnehmen wird. Ich hätte mir da ein bisschen mehr drin gewünscht, aber es ist vielleicht auch ein bisschen zu viel erwartet angesichts der beiden Parteien, die jetzt die Regierung bilden werden.
Ja, ich finde immer diesen Satz, Reiche mehr besteuern, also das ist auch für mich so ein Buzzword-Bingo-Satz, weil wo fängt Reichtum an? Also ich glaube, der Fehler in der Debatte liegt schon darin, dass das eben nicht genau definiert wird, ab wann man reich ist, in Anführungszeichen, ab wann man mehr besteuert werden sollte. Und dadurch, dass da eben die konkrete Zahl fehlt oder das konkrete Vorhaben, ist die Debatte rund um diesen Satz, Reiche mehr besteuern, tax the rich und so weiter, extrem aufgeheizt.
Verstehe ich, aber wenn wir nach Statistiken zufolge Milliardäre in Deutschland haben, die ca. 26% Steuern zahlen und wir wissen, dass wir als Selbstständige an Steuern zahlen, dann ist da was zu tun, das meine ich. Ich meine jetzt nicht, ich bin auch nicht der Steuerexperte, was das System da angeht, muss ich auch dazu sagen. Gleichzeitig glaube ich, da könnte mehr getan werden, aber natürlich muss man aufpassen, wenn man es einfach so sagt, ja.
Genau, vielleicht sollten wir nochmal eine Steuerfolge machen oder beziehungsweise eine Folge zu der Frage mit einem Experten oder einer Expertin machen, wie das Thema denn wirklich fair angegangen werden kann und um welche konkreten Einkommen es da denn auch wirklich geht, ne?
Genau.
Ja. Okay, mega. Ja, Kilian, das waren unsere Low- und Highlights, würde ich sagen. Mhm. Sei denn, dir brennt jetzt noch was auf dem Herzen.
Nicht konkret, nee. Was mir auf dem Herzen gebrannt ist, ist tatsächlich über das Duschen zu sprechen. Ich finde es cool, dass wir darüber sprechen konnten. So ein wichtiges Thema.
Bist du so ein Warmduscher oder ein Kaltduscher?
Ich bin immer ein anfangs Warmduscher, am Ende nur Kaltduschen. Ich brauche die kalte Dusche. Im Sommer dusche ich meistens kalt, aber da muss es auch wirklich warm draußen sein. Aber ich brauche immer kalt. Also ich könnte nicht warm aufhören. Okay. Seit über 10 Jahren, aber ich weiß auch nicht, das ist so ein Tick bei mir. Und bei dir?
Ich mache das auch so tatsächlich. Also cool. Alles, was Haare angeht, auf jeden Fall warm. Haare waschen, das ist sonst mit langen Haaren ganz...
Brauchst du auch 15 Minuten, bis sie nass werden?
Na, bei mir wäre es wenigstens noch berechtigt, aber im Gegensatz zu bei Trump. Nee, brauche ich nicht. Ich dusche tatsächlich auch relativ fix, würde ich mal behaupten. Mhm. Und dusche am Ende auch kalt, beziehungsweise mache immer Beine kalt, um das gerade jetzt auch in der Schwangerschaft die Blutzirkulation und so weiter in den Beinen anzuregen. Das ist ja total wichtig, so Wechselduschen zu machen. Und den Bauch lasse ich da jetzt natürlich brav aus.
Der kriegt kein Kalt. Soll man das auch nicht machen, oder?
Habe ich zumindest so gehört. Keine Ahnung.
Ja, okay. Ja. Ich brauche tatsächlich länger für die Erstellung meiner Musikplaylist vor der Dusche als für die Dusche selbst. Das ist keine Übertreibung. Ich glaube, ich brauche länger dafür.
Geil. Was hörst du?
Kommt auf die Stimmung und den Tag und die Aufgaben drauf an. Oft ein bisschen Rap, der da gut reinpasst, so ein bisschen Motivation, aber wenn ich richtig müde bin, auch vielleicht das erste Lied noch ein bisschen ruhiger. Und wenn es von der Zeit her, je nachdem wie lange das erste Lied ist, noch ein zweites Lied gibt, dann kann es ein bisschen lauter werden.
Und singst du mit?
Ja.
Okay, lustig.
Ja, würde ich sagen, ja.
Dann rappst du unter der Dusche.
Ja.
Geil, ja, stelle ich mir lustig vor. Okay, mit diesem Bild beenden wir die Folge, Kilian.
Na bravo.
Kilian rappend unter der Dusche mit Shampoo in den Haaren. Ich stelle es mir wundervoll vor. Ihr habt die Möglichkeit bei Spotify und ich glaube auch bei Apple Podcast, bin ich mir nicht ganz sicher, als Android-Userin, die Möglichkeit, diese Folge zu kommentieren. Das heißt, wenn ihr Low- und Highlights habt, was den Koalitionsvertrag angeht, dann droppt diese doch total gerne unter unsere heutige Folge.
Voll gerne.
Und ansonsten würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche.
Das machen wir. Ich wünsche ein schönes Wochenende, eine gute Woche. Bis nächste Woche.
Tschüssi, bis bald.
Tschüss.